Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei dieser neuen Episode des Podcasts von Der Aktionär. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, zum Wochenstart gab es für die Märkte einige Impulse. Zum Beispiel soll es ja ein Rahmenabkommen zwischen USA und Iran geben und natürlich auch SpaceX am Freitag. Großer Börsengang war natürlich und ist natürlich ein großes Thema, genauso wie allgemein künstliche Intelligenz. Darüber und vieles weitere möchte ich heute zum Thema haben und ich freue mich über meinen Gast hier im Studio, und zwar meinen Kollegen Florian Söllner. Er ist leitender Redakteur bei der Aktionär und Experte für Künstliche Intelligenz, Blockchain und Solar. Hallo Florian.
Hallo, grüß dich. Ja, super spannend.
Viel los gerade, ganz
sowieso.
Viel los.
Also es entstehen ja explosionsartig in den USA neue Millionäre, dank Elon Musk natürlich erstmal, insbesondere die alten Mitarbeiter. Also
ganz viel los. Ja, ich habe kurz überlegt, so viele Themen gerade, über die man sprechen kann. Aber da du ja am Freitag schon über SpaceX gesprochen hast bei meinem Kollegen Marco Uome, dachte ich, wäre das auf jeden Fall mal zu gucken, was ist denn jetzt draus geworden am Freitag. Aber jetzt erstmal ganz allgemein, wenn man jetzt aus Anlegersicht ist, was denkst du denn, beschäftigt denn gerade die Anleger gerade am meisten? Ist es wirklich Iran, USA? Oder doch eher SpaceX, KI, was glaubst du, ist gerade das große Thema aus deiner Sicht?
Also ich glaube tatsächlich, man hat sich ja schon daran gewöhnt ans Thema Iran. Das beschäftigt gar nicht mehr so, obwohl die News ja sehr positiv ist. Also endlich hier
Hoffnungen
dass es dieses Mal tatsächlich klappt, sollte ja schon oft. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Man sieht es an der Börse, so viel ist ja dann trotzdem nicht los. Aber ich glaube, was viel mehr die Menschen beschäftigt, auch im Umfeld von uns allen, ist die KI-Börsengänge, SpaceX, die Angst, jetzt vielleicht die letzte Chance zu verpassen, nochmal am KI-Run zu verdienen beispielsweise. Und was passiert eigentlich? Gerade insbesondere, ich sage immer gerne die German-Angst, bei uns ist ja eher die Skepsis. Es ist positiv, wenn denn so viele Millionäre es gibt. Es ist positiv, wenn die künstliche Intelligenz kommt. Es ist positiv, wenn wir schneller und mehr Produkte bauen können. Oder ist es eine Gefahr? Das ist auch so ein spannendes Thema, was wir vielleicht mal kurz anreißen.
Das erinnert mich jetzt schon fast schon wieder an die fast philosophische Diskussion, die wir hier schon mal hatten, zusammen mit Philipp Schleu, auch ein Redakteurskollege, über das Thema, macht KI alle reich, war ja die Diskussion. Kann man gerne nochmal anschauen auf YouTube unter anderem oder halt nachhören. Aber was hat dich denn jetzt zuletzt am meisten beschäftigt? Und ist es ein Thema an der Börse speziell? Und ist das ein Thema, was Sie vielleicht auch schon lange beschäftigt, um jetzt mal ein bisschen auf deine Person zu blicken?
Ja, grundsätzlich, die künstliche Intelligenz interessiert uns und mich ja schon seit über 10 Jahren, weil es von Anfang an spannend war. Ja, schon vor ChatGPT war das immer interessant. Die Raumfahrt ja auch. Wir hatten die Gespräche mit UHB, mit der deutschen Raumfahrtfirma, jetzt im neuen Aktionär. Auch gerne nochmal nachlesen, das Interview vom SpaceX-Partner UHB übrigens. Die kennen sich seit Anbeginn. Da gibt es Mitarbeiter, die bei beiden schon aktiv waren. Das ist natürlich grundsätzlich das Interesse. Und was mich konkret die Tage beschäftigt hat, kann ich ja auch mal sagen, weil wir mittlerweile sehr viel KI-Aktien im Depot 2030 haben und investiert sind.
Das ist Teil des Hotstock-Reports, genau. Oder? Genau, zur Einordnung.
Ist für mich die Frage, ist das jetzt ein Startschuss für noch mehr KI-Anstiege von Aktien wie Nvidia, oder ist dieser gigantische SpaceX-Börsengang mit, wir haben jetzt 2000 Milliarden Börsenwert, Tesla ist damals mit 2 Milliarden an die Börse, das mal zum Vergleich. Oder droht eben die Blasenbildung? Konkret kann ich auch mal verraten, haben wir jetzt mal Gewinne mitgenommen oder auch teilweise kleine Trading-Verluste realisiert, um ein bisschen Cash aufzubauen. Sind überwiegend noch investiert natürlich, aber haben auch ein bisschen Barmittel, weil so schön das ist, dass sozusagen Millionäre wie Pilze aus dem Boden schießen in den USA. Übrigens eine spannende Statistik.
Jetzt speziell SpaceX, oder?
Genau, unter anderem. Also nicht nur, aber dieses, das gibt's ja auch Tesla oder Nvidia sind ja auch Partner wiederum. Aber insgesamt in Amerika seit 2010 gab's 20 Millionen mehr Millionäre, sind geschaffen worden. Von wem auch immer, ob Börse, Unternehmertum oder Gehälter ohne viel Sozialabgaben. In Europa nur noch 8 Millionen, also ein Bruchteil davon. Das war mal anders. Das lag mal ungefähr auf dem gleichen Niveau. Ein Punkt ist natürlich auch die Aktienquote, 55% Aktienquote in den USA, in Europa erst 20%. Und klar, viele Mitarbeiter haben, auch Cafeteria-Mitarbeiterinnen beispielsweise, haben frühzeitig einen Teil im Gehalt Aktien bekommen, SpaceX.
SpaceX jetzt. Mhm.
Und sind jetzt auf dem Papier. Aber, und das ist natürlich am Ende abhängig, weil es gibt ja auch Lock-ups für Mitarbeiter, wird das dann, werden diese Vorschusslorbeeren mit Leben gefüllt, mit operativen Umsätzen und Gewinnen, die ja schon da sind, Richtung 30 Milliarden geht's jetzt. Analysten glauben interessanterweise, dass bis 2030 man 200 bis 300 Milliarden Umsätze schafft mit SpaceX, mit seinen drei Geschäftsbereichen. Starlink, die Raumfahrt selbst und eben insbesondere die künstliche Intelligenz als großer Potenzialmarkt. Also reden wir von einer Verzehnfachung, wo schon einige skeptisch sind, ich auch. Und jetzt ganz frisch, Elon Musk saß mal wieder am Rechner bei Twitter X und hat gesagt, er kann sich vorstellen oder geschrieben, dass es Richtung 1000 Milliarden geht, 2030, SpaceX-Umsätze.
Ja. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Themen angeschnitten. Ich bin kaum mitgekommen beim Mitschreiben, aber ich glaube, wir können einiges noch vertiefen. Du hast vorhin schon Tesla-Börsengang angesprochen. Ich glaube, ganz kurz vorher haben wir miteinander gesprochen, hast du gesagt, das war so 2011. Bevor wir jetzt näher auf deine Euphorie damals, hast du mir erzählt, die du hattest, eingehen. Erstmal, seit wann interessiert dich überhaupt das Thema Börse?
Ach, Börse schon vor der Jahrtausendwende und zur Jahrtausendwende in Berlin da mittendrin gewesen, übrigens auch in diesem Startup-Boom. Daher habe ich das damals kennengelernt, wie schnell es nach oben geht, mit den Bewertungen auf dem Papier, wie was auch mal scheitern gehen kann. War damals natürlich als junger Mensch nicht so schön jeder einzelne Tag, nach oben schon, nach unten nicht, aber man hat natürlich draus gelernt.
Was wahrscheinlich klar ist.
Man hat natürlich draus gelernt, beziehungsweise man weiß, dass auf solche gigantischen Hypes natürlich auch mal eine lange Tristesse folgen kann. Das Internet gibt's noch und zum Beispiel Mobilfunk damals, da konntest du, wenn du 2 Stunden aus Österreich nach Hause zu Mama telefoniert hast, hast du 100, 200 Euro Telefonrechnung gehabt.
Oder Internet auch damals, kann man sich auch noch daran erinnern, wo man überlegt hat, wie lange man, wie schnell man irgendwo sich einwählt.
Und jetzt nutzen wir es ja alle, diese Produkte. Das Internet ist ja die Basis am Ende auch der künstlichen Intelligenz jetzt. Einfach, weil sich die Preise auch für Solarmodule um 99% gesenkt haben. Übrigens ist das ja auch das Spannende und Tolle an Elon Musk und SpaceX. Und das sagen wir eben auch Menschen aus der Raumfahrt, die es wissen, oder im Aktionärsfall hat man ja das spannende Interview mit dem Astronauten Ulrich Walter, die sagen, das ist ein genialer Ingenieur und Erfinder und Mensch, um das voranzutreiben. Die Frage ist immer nur der Preis, was man dafür bezahlen will. Also sprich, klar, Elon Musk hat diesen Vorsprung bei SpaceX, beim Getriebe beispielsweise oder bei dem Antrieb, nicht Getriebe, im Antrieb. Aber die spannende Frage ist, was ist es wert? Aber er hat schon mal angekündigt, im Prospekt auch sehr spannend nachzulesen, auch die Konkurrenzdichte und der Konkurrenzkampf, auch beim Thema künstliche Intelligenz, da steht eben auch das Ziel drin, um 99% die Kosten zu senken, was in den Space zu schicken per Rakete. Und das ist natürlich schon mal erstmal spannend. Es entstehen dann ganz neue Geschäftsmodelle vielleicht, die noch gar nicht so klar sind. Stand jetzt gibt's noch nicht so viel Konkurrenz. Die kommt an. Es kommt ein halbes Dutzend ernstzunehmende Konkurrenten gibt's im Raketenbereich. Auch erste kleine Startups von der OHB-Tochter. Die sind aber noch nicht so weit in der Größe oder Rocket Lab an der Börse. Aber klar hat Elon Musk hier einen Wert geschaffen. Ist er so viel wert, ist die andere Frage, um noch mal kurz ein paar Zahlen anbringen zu dürfen.
Genau, da sind wir da wahrscheinlich schon beim Thema, weil Vorgespräch hast du ja kurz gesagt, oder kurz beim Reingehen ins Studio, im Endeffekt warst du damals mit Tesla 2011 den Börsengang euphorischer als jetzt bei SpaceX.
Genau.
Liegt es an den Zahlen? Oder vielleicht magst du mal beschreiben, warum?
Das ist die wichtige Unterscheidung, die Zahlen sind es natürlich. Also das Thema ist mindestens so spannend, die Raumfahrt, das finde ich absolut spannend. In die Raumfahrt zu fliegen, da sinken eben die Kosten für so einen Raumflug die nächsten Jahre vielleicht auf $50,000 kann man mal Weltraumtourismus machen. Aber wir haben eben die 2 Milliarden Wert für dieses Startup Tesla versus jetzt 2000 Milliarden. Und klar kann man sagen, ja, und was auch stimmt, SpaceX macht ja schon viel mehr Umsätze. Ja, stimmt. Aber es ist noch sehr viel unsicher. Es muss sehr viel investiert werden. Unterm Strich natürlich auch wegen Investitionen, Berechtigte in die Starship-Rakete. hat man eben noch nicht die großen Gewinne. Es ist im Prinzip auch trotz der Größe ist es immer noch eine Startup-Wette in gewisser Weise. Zumindest mit den großen Visionen wie die Datencenter im All, wo es ja auch entsprechend die Skepsis gibt. Insofern ist es mir einfach ein Tick schon zu hoch gepreist.
Darfst du verraten, ist es Teil des Depots 2030?
Nee, das kann ich schon SpaceX mal verraten. Haben wir nicht empfohlen und nicht gekauft. Unsere Aussage war ja auch im TV, wir gehen von aus, dass es läuft wie viele Börsengänge, dass aufgrund der Euphorie, die wirklich da ist, also die Euphorie ist da, ob man es in Gesprächen mit Bekannten hört oder bei Google Trends ablesen kann oder einfach bei der Überzeichnung sieht.
Sollte man aus Euphorie vielleicht sagen, das ist ein Thema, zu nachzudenken, Fear of Missing Out tatsächlich?
Ja, als Trader und Zocker, ja, sprich, da war klar, du wirst die ersten Tage natürlich erstmal gute Kurse sehen, also ziemlich klar, Sicherheit gibt es da ja nie. Und da ja nur 5% des Gesamtwertes sozusagen jetzt in den Handel kommen über die Kapitalerhöhung erstmal und später erst Lockups gelockert werden, kann sich das erstmal noch halten. Und es ist oft so, dass die ersten Tage recht positiv sind. Und dann sieht man es so oft wie damals beim Meta-Börsengang beispielsweise. Tesla hat dann ja auch damals, obwohl es sehr günstig war, im Nachhinein zumindest, weiß man es, gab es da auch eine lange Seitwärts- und bis eine kleine Abwärtsbewegung. Und ich will noch mal eins zu dieser Zahl sagen, weil ich habe ja diese Planzahl von Musk jetzt mal in den Raum geworfen. Ich muss die aber ein bisschen einfangen und erklären, nicht, dass die Menschen denken, okay, das ist dann so. Ich meine, so toll Elon Musk als Visionär ist und er hat ja de facto viel geschaffen, Arbeitsplätze geschaffen, ob es jetzt bei Tesla ist oder jetzt eben bei SpaceX, Hut ab. Ich meine, könnten wir in Europa auch mehr solche Unternehmer brauchen, aber seine Plan, aber er macht halt ein bisschen den American Way. Ja. Also wir in Deutschland und ich, wir gucken da vielleicht ein bisschen ins Detail der Zahlen. Also konkret, Musk hat ja auch schon Pläne gehabt, dass bis 2030 dann pro Jahr, wenn es gut läuft, hat er gesagt, 20 Millionen Tesla Elektroautos pro Jahr gebaut und verkauft werden. So, jetzt sind wir im letzten Jahr gesunken bei den Einheiten auf 1,6. Wir sind bei einem weniger als ein Zehntel.
1,6 Millionen.
Genau. Also schon deutlich vorbei. Interessanterweise interessiert es die Tesla-Aktionäre nicht so, weil natürlich Musk gleich natürlich mit den Humanoiden und mit dem Selbstfahren immer noch Fantasie und Perspektiven hat. Und gleichzeitig, Beispiel Cybertruck, hat er gesagt mehrfach, er hofft auf 250.000 Verkäufe. Zuletzt, dann waren es mal 40.000 zuletzt, dann jetzt aber gefallen auf 20.000 pro Jahr, also auch weniger als ein Zehntel. Also so viel mal zu der Milliarde Ziel. Er setzt sich immer große Ziele, er kommt immer irgendwo an, definitiv. Aber ja, das sind definitiv Anzeichen einer wilden Börsenphase, das sollte man wissen. Also man kann da natürlich mitspielen ein paar Tage. Ich kenne viele Bekannte, die haben gezeichnet, haben jetzt Gewinne mitgenommen, sage ich Glückwunsch. Aber wir haben viele KI-Aktien im Depot wie Nvidia, das sind Kooperationspartner, oder Intel ist ja von der TerraFab ein Partner wiederum von SpaceX. Oder Infineon beispielsweise hat sich auch verdoppelt. Es gibt definitiv Aktien, die ein KGV haben, Beispiel Nvidia, von unter 30, ja, da muss ich nicht auf eine KUV rund 100 Aktien wie SpaceX.
Aber hat natürlich jetzt sehr, sehr viele interessiert. Ich glaube, Elon Musk, da war ja oft die Rede, ganz viele Visionen, ist jetzt wohl auch der erste Billionär. Und mit ihm jetzt einige SpaceX-Mitarbeiter, glaube ich, sind, genau, die jetzt Millionäre sind. Ich glaube, da hast du dich ja noch ein bisschen damit informiert. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, immer mehr. In dem Fall Millionäre, das liegt daran, weil die Mitarbeiter damals wohl schon...
Genau, die haben immer einen Teil in Aktien bezahlt bekommen. Ich meine, das sollte man anbieten, nicht nur in den USA, sondern vielleicht auch bei uns, dass die Aktienquote entsprechend steigt. Und das ist ja eine maximale Demokratie, wenn der Mitarbeiter auch noch beteiligt wird am Erfolg. Das motiviert und das macht Millionäre und macht dann insgesamt das Land natürlich reicher und auch einzelne Mitarbeiter haben mehr Chancen. Und bei uns gibt es interessanterweise... nicht nur, aber doch vereinzelt und überraschenderweise dann eher so die Kritik, da ist jetzt aber jemand sehr reich geworden, ist er ja nicht, nur wenn jemand seine Aktien abkauft. Man ist ja nicht gezwungen, ihm die Aktien jetzt sozusagen oder SpaceX zu diesem Preis abzukaufen. Fakt ist, er hat zehntausende Arbeitsplätze geschaffen, übrigens auch Nvidia. Bei Nvidia sind ja fast die Hälfte Millionäre oder Multimillionäre. Toll. Die Frage ist, wieso passiert das bei uns so wenig? Natürlich liegt es an der Regulierung, KI-Regulierung, natürlich an der, teils an der Besteuerung, an der Ängstlichkeit bei uns. So Flugtaxi-Startups wurden eher kritisch beäugt. Gibt es auch in Amerika diese Kritiker, aber Amerika ist groß genug, da ist ja Musk zum Beispiel teils umgezogen von Kalifornien nach Texas jetzt. Und da freuen sich dann die Menschen in Texas eben mehr so in Kalifornien, die das kritisch sahen. Also man könnte da stundenlang drüber diskutieren.
Ich merke schon, das ist genauso wie das Thema Macht KI alle reich. Da, glaube ich, haben wir eine Dreiviertelstunde gesprochen. Und das war immer noch ganz, ganz viel.
Ich meine, das ist schon vulgär, so ein Reichtum. Ich meine, er weiß ja selbst nicht, was er damit anfangen soll. Macht er nicht. Er konsumiert es ja tatsächlich nicht wirklich oder hauptsächlich, sondern investiert es ja in Firmen. Also eigentlich ist es ja der Milliardär oder Billionär, den man sich wünscht, der Leute mitnimmt, der die Gesellschaft reicher macht. Und es ist ja auch nichts, wo jemand gezwungen wird. Er verkauft ja operativ Produkte, die müssen gut sein, die sind gut. Er transportiert beispielsweise für OHB, für unsere Satelliten, für Militärsatelliten, Wetterbeobachtungssatelliten, eben günstiger, die ins All oder die Erdumlaufbahn, als eben diese halbstaatlichen europäischen Raumfahrtfirmen schaffen. Also der schafft Wert. Und insofern hat er in gewisser Weise das natürlich verdient, ja.
Jetzt haben wir sehr viel über SpaceX gesprochen. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr Fokus mal auf die künstliche Intelligenz. Für wie sehr siehst du dann SpaceX als auch als ein KI-Unternehmen vielleicht?
Ja. Also sehr, das ist natürlich die Story. Noch mehr als die Raumfahrt, die ist ja spannend genug, wobei auch weit hergeholt einiges. Zum Beispiel die Mars-Mission ist ja zurückgerudert worden. Das war ja auch so eine Aussage, die er eingefangen hat. Jetzt soll es erstmal Richtung Mond gehen. Aber die der Haupttreiber der Umsätze und Gewinne soll eben das KI-Geschäft sein. Und operativ mit Grok, ich nutze ja gerne selbst, ist man kein Marktführer, im Gegenteil. Man droht hier zwischen ein bisschen zerrieben zu werden zwischen erfolgreichen Firmen wie Anthropic oder Gemini, OpenAI. Aber man macht es clever und vermietet jetzt die Kapazitäten eben dann an Alphabet und Anthropic. Und das ist spannend, das sorgt zunächst mal für starke Umsätze. Aber natürlich hast du so teils Querbeteiligungen. Und auch die Frage, ist das jetzt der Mega-Wachstumsmarkt, der weiterhin wächst mit Faktor 20, wie es ja zuletzt passiert?
Genau, da sind wir jetzt ja auch schon bei dem Thema Angst vor einer möglichen KI-Blase. Genau. Es gab ja zuletzt immer mal wieder Abverkäufe. Frage 1, inwieweit hängt das vielleicht auch jetzt mit SpaceX Börsengang zusammen, dass da einfach sich vielleicht Kapital verschoben hat, möglicherweise? Oder, und dann sind wir schon bei dem Thema KI-Blase. Gibt es die? Siehst du die? Siehst du da die Gefahr? Vielleicht beschreib mal ganz kurz, wie du das Ganze einschätzt.
Also aktuell ist es ja sehr aktiv, der Markt. Und ich sage immer gerne, unser Liebling, Jens Huang, der liegt richtig, wenn er sagt, die Nachfrage ist weiter ungebrochen. Wir kommen nicht schnell genug hinterher, sozusagen. Also es ist operativ gesund würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist aktiv, dieser Trend, der operative. Und wir haben die hohen Gewinne, insbesondere bei Nvidia, aber AMD holen auf, übrigens mit dem Substrate-Partner AT&S aus Österreich. Langweile Aktie gewesen, jahrelang, die springt heute über 20% ins Plus, weil man die Planzahlen deutlich anhebt, weil man in Malaysia für AMD und wohl auch andere KI-Größen entsprechend Kapazitäten aufbaut. Also es gibt eben Konkurrenz, die mittlerweile Gas gibt. Und ich will mal bei dem Zusammenhang bleiben mit diesen Neuerungen, die am Anfang natürlich sehr teuer sind, wenn sie neu sind. Solar, Mobilfunk, da gäbe es viel zu nennen, Strom damals, Radio, alles. Aber
Elektromobilität, Eisenbahn.
Stimmt, genau, oder Batterien, genauso. Und natürlich stürzt sich die ganze Welt und Unternehmerwelt, wenn sie nicht komplett ausgebremst werden von Regularien und Verwaltung, stürzt sich dann da drauf. Und eines Tages wird genügend produziert und die Preise, und dann hast du eben Angebot- und Nachfrageeffekt, die Preise fallen. Also sprich, durchaus denkbar, dass diese KI-Token, die ja jetzt hochprofitabel sind, wenn Firmen, wie wir nutzen das ja auch, beispielsweise Claude nutzen, zur Analyse etc. Das nutzt quasi die ganze Welt nutzt das ja mittlerweile, um zu versuchen, das zu optimieren, um eben mehr Produkte zu machen, mehr Artikel zu machen. Und noch ist das ein hochprofitables Geschäft, was auch Jens Nguyen nochmal gerade angesprochen hat. Und teils hast du da Stromkosten 0,5 pro Million Token und verkaufst dann eben für 10. Da gibt es unterschiedlichste Preise, Modelle, auch Konkurrenzkampf aus China raus. Und das mal als Kennzahl, die Preise für KI-Token in der Berechnung haben sich verdoppelt in einem Jahr. Aber jetzt zuletzt ist es das erste Mal recht deutlich und schnell um 10% gefallen. Und jetzt gibt es Spekulationen, auch ganz frisch, dass OpenAI nachdenkt, die Preise zu senken für seine KI-Frontier-Modelle. Und klar, weil da ist Konkurrenzkampf und da ist auch so ein bisschen eine erbitterte Feindschaft zwischen Elon Musk und Anthropic-Chef und OpenAI, Sam Altman, hochspannend zu beobachten. Aber ich glaube, es kann sehr schnell passieren, dass da auch mal ein Preiskampf einsetzt, dass wir Kunden, wie damals Mobilfunk, uns freuen dürfen, dass es günstiger wird. Klar hast du dann mehr Anwendungen, dann nutzt du es auch noch mehr. Das ja, unbedingt. Ich glaube, die KI-Token-Anzahl und der Bedarf kann sich bis 2030 verhundertfachen, wenn die humanoiden Roboter kommen. Beispielsweise Neura freut uns aus Deutschland.
Da hatten wir übrigens auch schon ein Interview. Kann man auf der Aktionär TV sich noch anschauen, ist dann auch verfügbar mit dem CEO von Neura Robotics.
Das freut mich, dass es ja doch diese positiven Beispiele gibt. Und da haben jetzt Amazon und Nvidia eben Finanzierung gegeben, 1,4 Milliarden. Da ist jetzt Ziel 1 Million Roboter. Also sprich, diese physische AI, diese Anwendungen kommen und natürlich kommen die KI-Agenten, die digitalen, die dann Aufgaben umsetzen, automatisieren und bei der Automatisierung und natürlich auch, wenn du vom Bild ins Video kommst, Generierung, da brauchst du ein viel, vielfaches an Token. Das ja. Aber schauen wir mal, ob nicht die Preise im ersten Schritt für Token und dann vielleicht einmal für GPUs diese Mondpreise und Mondgewinne eines Tages sinken. Das muss man genau beobachten, weil klar ist das KGV jetzt unfassbar günstig für ein Video, aber angenommen, die Preise der Karten sinken deutlich eines Tages, muss ja erst in 1-2 Jahren vielleicht passieren, plötzlich sieht das KGV ganz anders aus. Ja? Noch sind wir investiert, wir sind 1000% seit 2022 im Plus im Depot sind 30.
KI-Aktien haben ja zuletzt teilweise ja auch nachgegeben. Was siehst du denn als Grund für solche Rücksetzer?
Genau, guter Punkt ist natürlich, wie angesprochen, dass natürlich SpaceX einen Teil abzieht, rund 80 Milliarden erstmal an Kapital. Und wenn jetzt Anthropic kommen und OpenAI im Laufe des Jahres.
Auch als IPOs.
Genau, als Börsengänge. Prozentual wollen die noch mehr Geld aufnehmen oder Aktien anbieten, natürlich auch zu hohen Bewertungen. Das ist auch nochmal ein Faktor, durchaus. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Bewertungen erreicht, auch bei den neuen IPOs, wo man sich die Frage stellt, ist es überzogen? Und wir haben natürlich jetzt nach den Friedensverhandlungen, die ja offenbar endlich mal auf die Ziellinie kommen, viele Aktien, ich habe AT&S erwähnt oder Intel, die haben kurz korrigiert und sprinten einfach weiter. Also noch ist das technisch bei den meisten intakt, wie Nvidia auch. Es gibt so einzelne Ausreißer. Ich möchte da mal negativ vielleicht erwähnen. Meta, charttechnisch, ist das eine Aktie, die keine relative Stärke hat, die so ein bisschen nach unten wegtrudelt. Gibt jetzt Berichte, wonach offenbar Zuckerberg von Mitarbeitern verlangt, zu sparen, weil eben genau diese KI-Token-Preise bei Berechnungen zu teuer werden. Ich meine, das wenn passiert ja nicht nur bei Meta und den Töchtern Facebook, Instagram, sondern passiert ja branchenweit. Das sind so genau solche ersten Warnsignale für diesen KI-Markt an sich. Aber Meta hat ja aus meiner Sicht beim KI-Thema nicht so die beste Position, nutzt das eher intern, hat nicht so den großen Markt. Und es gibt so vereinzelt ein paar Warnsignale oder was man beachten muss, zum Beispiel die Verweildauer der jüngeren Kunden ist bei TikTok in Stunden pro Tag deutlich stärker gestiegen auf Kosten von Instagram beispielsweise. Facebook lässt Wachstum vermissen und WhatsApp wird gar nicht mehr so gut genutzt. Gerade bei den Jüngeren, die nutzen dann eben TikTok, Snap schon und so weiter. Also Meta ist jetzt von diesen Großen schon eine Aktie, die ich technisch angeschlagen sehe. Nvidia ist noch intakt. Grundsätzlich nicht den Fehler machen, den jeder mal gerne macht, ich vielleicht auch, zu früh Gewinne mitzunehmen, weil die Gewinner oft noch stärker sich entwickeln als gedacht und Trends oft stärker sind und nochmal sich weiterentwickeln. Daher machen wir gerne immer mal einen Teilgewinnmitnahmen, vielleicht ein Drittel zu verkaufen nach 100% plus, wie jetzt bei Infineon zum Beispiel. Aber wir werden tatsächlich hellhöriger und versuchen immer wieder mal komplett ganz andere Themen zu machen. Beispiel, eine argentinische Aktie haben wir jetzt jüngst gekauft, Telekom Argentina, weil auch hier die KI vorangetrieben wird. Und weil hier erste Milliardäre, Peter Thiel zu nennen, SpaceX-Milliardär, gibt es auch Gerüchte, dass es sich jetzt auch in Argentinien niederlassen will, weil in Argentinien man eben Freiheit hat, KI-Firmen zu entwickeln, bei Deutschland ja weniger, Europa weniger. Deswegen kommt er leider nicht zu uns, obwohl ja seine Eltern aus Frankfurt stammen, muss man wissen. Aber Argentinien ist noch nicht so gehypt. Viele beäugen das skeptisch, diese Reformen. Ich beäuge sie mit Optimismus, weil ich an diese wirtschaftliche Freiheit glaube. Und daher haben wir jetzt mal was ganz anderes gemacht und auch eine argentinische Aktie gekauft.
Mhm. Plakative Frage. War das jetzt die Abverkäufe in der jüngeren Vergangenheit eher einfach eine Verschnaufpause oder für dich schon eine erste Vorwarnung auf einen potenziellen wirklichen platzender Blase oder Tech-Crash?
Also ehrlicherweise, im ersten Moment dachte ich mir, das könnte jetzt der Beginn vom Ende sein.
Oh, das geht.
Also dieses schöne Aufwärtstrend zumindest, die KI geht ja immer weiter. Man ist ja hellhärtig und sensibel, es ist ja unser Job, da täglich dran zu sitzen. Aber jetzt, heute stand jetzt, SpaceX Börsengang ist noch stabil, bis positiv gelaufen. Gleichzeitig, wie gesagt, haben wir jetzt diesen Friedensdeal, sehr positiv zu nennen. Also kann natürlich jetzt...
Gut, man weiß natürlich nie, was sich entwickeln wird.
Das
wir würden
nicht.
Alle gerne in die Zukunft gucken, aber...
Also, wir planen diese Woche 2 weitere Käufe im Depot 36. Also sind jetzt auf der Käuferseite. Wir haben ein bisschen Cash aufgebaut gehabt. Wir gehen nicht all in derzeit. Die Vorsicht ist da. Die Grundskepsis, wir wissen ja auch nicht, geht der Trend jetzt noch 2, 3, 4 Monate weiter oder gar 2 Jahre? Oder, und das ist auch der wichtige Punkt, wir hatten ihn noch gar nicht angesprochen, neuer Fed-Chef, Inflation ist recht hoch, gleichzeitig hat es eben nicht diese negativen
Themen, die Märkte gerade beeinflussen.
Und diese negativen Effekte auf die Arbeitslosigkeit in Amerika hat es eben nicht gehabt. Und dann hast du wenig Grund, aus Notfallgründen raus den Markt mit günstigem Geld zu fluten, niedrigen Zinsen. Also sprich, steigende Zinsen wären ja echt nicht gut für Tech-Aktien. Das ist in Europa jetzt teils der Fall, in Amerika vielleicht. Das muss man beobachten.
Viele Unsicherheitsfaktoren.
Genau. Ich meine, Elon Musk kennt das ja mit seinen Raketenstarts. Manchmal explodiert eine. Er hat immer weitergemacht. Und das ist auch so, um mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Natürlich kann es Crashes geben und die wird es auch geben, gerade bei riskanten Tech-Themen und Hotstock-Aktien. Aber wenn man da mal rauszoomt, entweder auf die Märkte rauszoomt, sieht man langfristig ist immer nicht alles, aber unterm Strich alles gestiegen. Und auch wenn es mal einen Crash geben sollte, kann man darin schon im ersten Tag, im ersten Moment natürlich auch wieder Chancen ergreifen, also nicht verzagen, wenn es mal rumpelt. Musk hat auch immer weitergemacht. Und das ist ja auch das Faszinierende am Raumfahrt an sich. Wenn du mal in Deutschland Probleme hast und traurig bist, weil du vielleicht zu wenig SpaceX-Aktien zugeteilt bekommen hast, dann zoomst du mal raus und guckst dir an, wie klein wir im Weltraum sind und wie groß die Entfernungen sind zum Mond und zum Mars und wie wenig wichtig es doch hier auf unserer Erde ist. Das relativiert und das macht es halt auch für Langfristanleger wie Buffett immer so spannend, dass der nicht auf den Moment und ins Kleine guckt, sondern immer langfristig sich rauszoomt. Fällt mir noch eine Zahl ein, wenn man schon...
Das würde ich schon fast sagen, jetzt sind wir beim philosophischen Teil angekommen. Genau. Aber jetzt gibt's noch eine Zahl zum Schluss.
Ich habe noch eine handfeste Zahl. Also beispielsweise diese 2000 Milliarden, die wir jetzt stehen beim SpaceX-Börsengang, da könntest du, wenn du es in einen Euro-Münzen stapelst, 10-mal zum Mond damit. Zum Mars kommst du nicht ganz, das sind im Schnitt, das verändert sich ja die Entfernung 500-mal nochmal weiter weg. Aber siebenmal diese Mengen, 2 Pyramiden groß an Geld gestapelt, ist auf dem Papier jetzt SpaceX wert. hat natürlich positive Effekte, nicht nur für die Cafeteria-Mitarbeiter und für Elon Musk, sondern und für Frühphaseninvestoren, und das ist auch so ein wichtiger Punkt, sondern diese ganzen Millionäre, die entstehen aus dem Umfeld von Elon Musk, und da, das war ja immer so. Wir haben mal mit Joe Lonsdale im Aktionär-TV gesprochen, der damals Palantir mitgegründet hat. Die gründen ja meist immer weiter, das sind engagierte Menschen, und die gründen Firmen, bauen wieder neue Startups auf und machen indirekt wieder neue Millionäre, wenn es denn gut geht. Und das wäre noch so ein kleines Motto von mir zum Ende, dass man sich darauf konzentriert, selbst erfolgreich zu sein und nicht immer guckt, wie kann ich jetzt dem Milliardär Geld wegnehmen oder ihn aus dem Land vertreiben oder geht ins Nächste. Ja.
Jetzt sind wir schon wieder bei ganz anderen Themen gelandet. Jetzt hast du, glaube ich, auch einige Tipps in Anführungsstrichen oder Themen angesprochen, die für Anleger interessant sein könnten. Welche Themen sollten die denn konkret jetzt noch im Blick behalten? Oder worauf sollten jetzt Anleger jetzt die nächsten Wochen und Monate schauen, jetzt ganz zum Schluss?
Also vielleicht haben wir trotzdem wieder, was mich freut, durch SpaceX neue Aktionäre bekommen, die sich interessieren dafür.
Und War auf jeden Fall ein Riesenthema.
Ja,
also
absolut.
Zumindest habe ich den Eindruck gehabt.
Profitieren übrigens Banken, die Aktien anbieten, auch indirekt. Da gibt es ja auch Gewinner. Aber schön, dass die jetzt angekommen sind im Markt. Damals über Krypto kamen ja auch viele im Markt. Mein Wunsch wäre immer, und der Tipp, dann aber auch einen Schritt weiter zu gehen, sich auch mal zu interessieren für Value-Aktien, für fundamentale Themen. Und man muss ja nicht immer dann in der Aktie sich in die Schlange anstellen und da mitmachen, wo jeder mitmacht, sondern eben Contrarian, links und rechts gucken, Profiteure von Raumfahrt. Und dann ist man oft ein bisschen relaxter, hat nicht diese große Volatilität und findet vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp.
Dann danke ich dir. Bevor ich dich jetzt frage, hast du noch einen Geheimtipp für uns, so zum Schluss, wenn du schon so antiest?
Noch einen.
Ganz zum Schluss, oder?
Also ich würde dann einfach mal auf die Telekom Argentinien nochmal verweisen. Ich finde die gerade nicht stark gelaufen. Die kann man mit gutem Gewissen empfehlen, weil das wäre auch der Tipp. Wenn es vielleicht zu heiß wird, der Hype in Amerika und im Thema KI, dann doch mal in ein Land gucken, was bisher noch relativ vergessen wurde. Das ist immer der Tipp. Es gibt ja Tausende und Zehntausende Aktienmöglichkeiten, Länder. Man muss nicht immer mitten in der Party siegestrunken da jetzt mitmachen, wo alle mitmachen, sondern mal ein bisschen um die Ecke gucken, out of the box.
Gut, jetzt hast du schon genannt, welche Aktien man aus deiner Sicht man vielleicht nochmal angucken sollte. Man kann sich auch den Podcast jetzt dann nochmal anhören und mal gucken, ob da noch was versteckt ist. Das war Florian Söllner, leitender Redakteur bei Der Aktionär und Experte für Künstliche Intelligenz, Blockchain und Solar. Und heute mein Gast.
Vielen Dank. Ich danke dir.
Danke. Das war die heutige Ausgabe dieses Der Aktionär-Podcasts. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren bei diesem Podcast von Der Aktionär und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.